Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die sagt schönen guten Morgen, guten Tag. Heute ist Helgard Haug zu Gast bei uns. Sie ist von der Theatergruppe Rimini Protokoll. Sie ist Regisseurin und Autorin. Und ich grüße Sie ganz herzlich. Ich sehe Sie durch eine Scheibe im Nachbarstudio. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Stücke von Rimini Protokoll, die beziehen die Zuschauer ja ganz häufig direkt mit ein. Ich kann mich also als Zuschauerin häufig nicht zurücklehnen und berieseln lassen, sondern bin Teil der Aufführung. Wie das funktioniert, das erfahren wir in dieser Stunde, denke ich. Was ich aber gleich klären möchte, das ist Ihr Name, Rimini Protokoll. Das klingt nämlich für mich so ein bisschen statisch, so ein bisschen bürokratisch fast und so gar nicht so, wie ich die Aufführungspraxis beschrieben habe und wie ich sie selbst erlebt habe. Wie kommt der Name zustande?
Also Protokoll in der Tat klingt sehr sachlich und das ist vielleicht auch die eine Seite unserer Arbeiten, dass wir eben recherchieren, dass wir uns interessieren für Protokolle. Also auch ein Protokoll zum Beispiel bei einem Staatsbesuch, was genau ist da der Plan, was ist die Dramaturgie davon? Die andere Assoziation könnte ja sein Sommerferien, Sonnencreme, Sonnenschirme, also der Rimini-Teil, genau. Und das ist sozusagen vielleicht auch die, ja, die andere Bande, über die wir spielen, dass das irgendwie durchaus sinnliche Erlebnisse sind, dass das persönliche Erlebnisse sind, die wir versuchen zu schaffen. Und hinter dem Label, das haben wir eben 2002 gegründet, das Label. Irgendwann haben wir uns dieses, also die Formation gibt es schon länger, aber 2002 haben wir dann tatsächlich irgendwie diesen Namen angenommen, verbergen sich eben drei Leute. Und wir haben irgendwann gesagt, es ist nicht mehr so gut, einfach diese drei Namen irgendwie so hintereinander zu schalten, wenn wir unsere Stücke ankündigen, sondern eher so ein, ja, ein Label, irgendwie eine Dachkonstruktion zu finden.
Aber was verbindet Demenz und das Verschwinden eines Flugzeugs miteinander, Frau Haug?
Also in meiner Wahrnehmung viel. Also das Flugzeug, um das es geht, ist die MH370. Die ist eben 2014 auf dem Flug von Malaysia nach Peking verschwunden. Die meisten Leute kennen ja die Geschichte. Also es hat sich, glaube ich, auch so eingeprägt als, ja, als Vorkommen, was man erstmal überhaupt nicht versteht, was viele Rätsel aufgeworfen hat, was tatsächlich bis jetzt ja auch ungeklärt ist. Also nach wie vor gibt es sehr, sehr viele Theorien und sehr, sehr viele Verschwörungstheorien vor allem darüber, was da passiert ist. Aber es gibt eben überhaupt keine Gewissheit. Mhm. Diese Leute wurden nicht gefunden, die Wrackteile zum Teil, aber ja, man weiß einfach nicht, was da geschehen ist. Und ich habe mich eigentlich schon, als das damals passiert ist, irgendwie sehr für die Geschichte fasziniert, weil ich auch dachte, das kann nicht sein. Unsere Welt ist so kontrolliert, da müssen noch irgendwelche.
Da kann nichts verschwinden,
ja,
einfach, ne?
Ja, oder es kann nicht unaufgeklärt bleiben. So. Also selbst wenn es für einen Moment rätselhaft ist, aber nicht 8 Jahre lang. Und habe das irgendwie sehr stark verfolgt und habe aber gleichzeitig irgendwie überlegt an einem bestimmten Punkt, ob daraus ein Stück werden könnte. In der Logik, wie wir sonst Stücke machen, wäre das dann eigentlich dazu gekommen, dass, ja, dass ich irgendwie versucht hätte, irgendwie viel mit Angehörigen zum Beispiel zu sprechen oder mit Ermittlern. Da gibt es ja auch ganz viele Berufsgruppen und eben auch Menschen, die emotional mit dem Thema zu tun haben, die man finden kann und sprechen kann. Und so ein normales, sage ich mal in Anführungszeichen, Expertenstück wäre dann eben auch so gewesen, dass ich versucht hätte, Leute, so ein Ensemble zusammen zu bauen und mit denen dann ein Stück darüber zu machen. Und in dem Fall ist aber anders geworden, weil ich dann, als es irgendwie konkreter um das Stück ging, mich selbst gefragt habe, was mich eigentlich so stark daran fasziniert und irgendwann feststellen musste, dass das eigentlich sehr viel mit der Demenz meines Vaters zu tun hat, also ein sehr persönliches Thema, der eben im selben Zeitraum anfing, Demenzzeichen zu entwickeln. Also Sachen nicht mehr stimmten. Einfach, die wir als Kinder uns nicht mehr auf Aussagen verlassen konnten. Es immer deutlicher wurde und wir uns am Anfang halt auch gefragt haben, ja, ist das das Alter oder ist das, ist das schon vielleicht Demenz? Er selber hat sich aber sehr stark auch mit der Frage im Vorfeld auseinandergesetzt, wie man eben leben kann in der Demenz. Und wir haben eben eigentlich, als diese Anzeichen auftauchten, auch angefangen, so Protokolle zu schreiben, uns gegenseitig zu informieren. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass eigentlich diese Suchbewegungen, also nach diesem Flugzeug und die immer wieder neuen Spuren viel damit zu tun haben, wie wir damals versucht haben, eben uns zurechtzufinden und zu lesen und zu verstehen, was also passiert.
Das heißt, diese beiden Vorgänge sind dann quasi miteinander verschränkt worden und sind zu einem Stück geworden. Und das Stück, das konnte man jetzt vor kurzem gerade in Berlin sehen. Good night, all right, good night, was der letzte Funkspruch gewesen sein soll.
Vermeintlich, also auch da gibt es irgendwie unterschiedliche Aussagen, der wurde dann irgendwann nochmal korrigiert und dann hieß es, der war anders und dann wurde wieder in Frage gestellt, ob es überhaupt der Pilot war, der den Funkspruch abgesetzt hat, also auch das ist nicht sicher. Ja.
Das Verschwinden und das Suchen und das, ja, so das Ungewisse, das ist eigentlich das, was die beiden Themen so sehr verbindet, oder?
Ja, genau, das ist das eine. Der andere Strang ist, wie geht man damit um? Also wie gehen Angehörige damit um? Das war dann natürlich auch die persönliche Seite. Also wie haben wir uns als ja, Geschwister erstmal, also als Kinder von meinem Vater versucht, ja, da zu orientieren, einen Umgang damit zu finden, aber auch weiter das Umfeld, also was sagen Ärzte, was sagen Nachbarn, wie wird dann versucht, irgendwie auch so ein Leben und auch das, ja, der Wert eines Lebens eigentlich zu bemessen. Und das Gleiche gibt es natürlich auf der Seite von dem Flugzeug. Also halte ich daran fest, dass diese Menschen, also meine Familie, dass die noch irgendwo auf einer einsamen Insel lebt, dass die irgendwo einfach in irgendeine Verstrickung geraten sind. Sind die noch am Leben oder schließe ich irgendwie damit ab?
Und wie viel das tatsächlich miteinander zu tun hat, was man ja jetzt, wenn man es so hört, sich gar nicht vorstellen kann, das kann man, wenn man das Stück sieht, total nachvollziehen. Und das ist nämlich aus dem Grund schon alleine, weil es nicht nachgespielt wird. Weder die Demenz wird nachgespielt, noch der Flugzeugabsturz oder vermeintliche wird nachgespielt, sondern es geht tatsächlich um Protokolle. Also wir lesen Tagebucheintragungen, wir lesen Funksprüche oder sie werden vielleicht auch gesprochen. Wir lesen, sage ich, weil wir Zuschauer, das ist der aktive Teil wieder des Zuschauers, der Zuschauerin, ist auf einem Vorhang alles lesen können. Im ersten Moment, als ich davon gehört hatte, dachte ich, oh, das kann aber sehr anstrengend werden. Und bin dann aber sowas von in den Bann gezogen worden an diesem Abend, in diesen Sog auch genau diesem Verschwinden nachzuspüren. Das hatte auch mit der Musik zu tun durchaus. Die Komponistin Barbara Morgenstern, mit der sie sehr viel zusammenarbeiten, Rimini-Protokoll und das Berliner Safran-Ensemble, das hat so eine Sogmusik quasi entwickelt. Und so wird insgesamt kommt der Effekt, dass man sich eben nicht zurücklehnt und schaut, was passiert da vorne, sondern dass man die ganze Zeit mitdenkt. Das ist auch das, was dahinter steckt an diesem, ja, in diesem Konzept, eben den Zuschauer häufig, die Zuschauerin häufig mit einzubeziehen.
Ja, für mich war das ein Experiment. Also ich habe halt gemerkt, dass ich möchte die Lücke nicht füllen. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie exemplarisch eine andere Demenzgeschichte oder gar selber auf der Bühne sein oder Angehörige jetzt irgendwie einbinden, sondern eigentlich wirklich über lange Zeit überlegt, ja, wer kann da überhaupt sein? Und dann war das aber von vornherein eben auch eine Kooperation mit Barbara Morgenstern und es war klar, wir wollen ein Ensemble auf der Bühne haben. Und dann haben wir ausprobiert, trägt das, dass ja, man Text projiziert, was für einen Rhythmus braucht das? Wie gerät man in dieses kollektive, aber doch dann sehr individuelle Lesen, also so, dass man eher als Zuschauer wirklich die eigene Stimme im Kopf hat und eben auch an die eigenen Geschichten andockt. Also ganz viele Leute sehen das Stück ja, und das war jetzt im Gespräch hinterher klar, mit ihren Eltern im Kopf. Und was passiert da? Was sind Alterungsprozesse da oder Auflösungsprozesse, die sie erlebt haben? Und praktisch eine oder diese zwei Geschichten exemplarisch zu nehmen, um eher über ein Phänomen zu sprechen.
Anhand von einem jetzt gerade ganz aktuellen Stück, nämlich All Right, Good Night, haben wir so ein bisschen schon erfahren, wie die Gruppe Rimini-Protokoll, der sie nämlich angehört, in diesem Regiekollektiv ist sie eine der Regisseurinnen, zusammen mit Daniel Wetzel und Stefan Kegi. Wie das also, was da so auf die Bühne gebracht wird. Stücke, die nicht irgendetwas nachspielen, die nicht irgendwie eine Wirklichkeit kreieren, sondern die eben ja durchaus Protokolle zur Aufführung bringen. Wir haben aber auch gehört, Frau Haug, Sie haben es gesagt, dass häufig Experten eigentlich eine Rolle spielen, sogenannte Experten des Alltags. Sie haben dieses Wort irgendwie übernommen. Was sind Experten des Alltags normalerweise?
Ja, so eine Ausgangsfrage für uns war eben, wer sagt ich auf der Bühne normalerweise? Also wer kann ich sagen und was steckt hinter diesem Ich? Und wen wollen wir eigentlich hören? Also so haben wir uns auch gefunden jetzt erstmal in dieser Zusammenarbeit. Also wir arbeiten ja wirklich in unterschiedlichen Konstellationen zusammen und das können eben auch Soloarbeiten sein, aber haben uns gemeinsam auf diese Forschungsreise begeben. Wie kann man eigentlich diesen Schauspieler, der erstmal immer nur Rollen annimmt, ersetzen durch einen Mensch, der von sich erzählt. So mit, also da ist dann ein Skript im Hintergrund und das ist sozusagen nicht einfach nur Geplauder, sondern da geht es eben ganz stark darum, auch in welcher Konstellation steht dann diese Person mit anderen auf der Bühne, die vielleicht andere Meinungen haben oder das Thema eben nochmal von der anderen Seite beleuchten. Und um diese Person nicht Laien zu nennen, also weil sie eben das eine, was man ja auf der Bühne erwartet, nämlich Schauspielkunst nicht mitbringen, haben wir gesagt, okay, es sind Experten, weil sie bringen eben Expertenwissen mit und Expertenerfahrungen.
Das können ganz unterschiedliche Themen sein. Gucken wir uns mal das eins der letzten Stücke an, Chinchilla Arschloch, was was. Da sind drei Männer mit Tourette-Syndrom auf der Bühne, also Tourette-Syndrom, dieses die unter unkontrollierbaren Ticks leiden oder unkontrollierbare Ticks ausleben, so sage ich es mal.
Ja.
Haben, genau. Was wollen Sie zeigen mit diesem Stück?
Da ging es wirklich um die Frage, ob das möglich ist. Also einer der Protagonisten, der jetzt auf der Bühne auch steht, ist Christian Hempel, den ich getroffen habe mal im Zusammenhang einer anderen Recherche für ein anderes Stück. Und als wir ihn damals gefragt haben, könntest du dir vorstellen, auf der Bühne zu sein, hat er einfach gesagt, nie. Also das schließe ich aus, das geht nicht. Also das hält das Theater nicht aus. Und ja, es gibt einen Konflikt sozusagen, genauso wie es diesen Konflikt halt auch in der Realität draußen gibt. Also, dass er schreit, dass er erstmal etwas tut, was man nicht erwartet und das erklären muss. Und dazu sagt er, seine Formel ist das keine Absicht, das ist Tourette, weil er das eben nicht steuern kann. Das heißt, wenn er auf der Straße Heil Hitler ruft, dann ist das sozusagen keine Meinungsäußerung oder ein Bekenntnis, sondern das ist eben ein Tick und hat damit zu tun, dass diese Krankheit eben versucht, irgendwie genauso konfrontativ auch zu sein und ja, nicht kontrollierbar ist. Und das Theater lebt natürlich davon, alles zu kontrollieren.
Das wollte ich gerade sagen. Theater ist doch immer eine kontrollierte Aktion über meinetwegen anderthalb Stunden.
Auf jeden Fall. Wir proben wochenlang und arbeiten sozusagen im feinsten Detail und in der immer wieder geprobten Wiederholung daran, dass es dann so ist, wie wir das wollen. Das ist erstmal.
Und natürlich ist das Besondere, dass es jeder Theaterabend, anders als jetzt eine Fernsehaufzeichnung oder sowas, natürlich trotzdem immer anders sein kann, aber in kontrollierten Bahnen. Und mit drei Männern mit Tourette-Syndrom ist das überhaupt gar nicht möglich gewesen, oder? Was war das für eine Herausforderung für Sie?
Also man muss halt die Absprache ein bisschen erweitern. Das heißt, wir haben die Regel, wir haben uns auf Regeln verständigt, aber eine dieser Regeln ist eben, dass auch alles anders sein kann. Und darauf muss man sich einlassen. Und das ist auch das wirklich Spannende an dem Stück. Und auch das, was nach vielen Überredungskünsten irgendwie habe ich dann geschafft, auch Christian dazu, da wirklich zu gewinnen, zu sagen, wir machen ein Stück. Und habe Benjamin Jürgens gewonnen und habe Bijan Kaffenberger gewonnen, die eben beide auch auf der Bühne sind und auch Tourette haben, ein bisschen andere Formen davon oder Ausformulierungen davon, aber zu sagen, eben wir gehen auch da wieder auf die Reise und versuchen rauszukriegen, wie kann man das doch ermöglichen, mit Tourette Theater zu machen.
Ja, aber das ganz Spannende für mich war auch, mich zu fragen, die Gefahr des Ausstellens, des Schockierens des Publikums ist natürlich auch eine Gefahr, die wahrscheinlich die Männer und Sie auch gesehen haben.
Ja, klar, das stimmt. Das ist aber, würde ich sagen, im Theater vielleicht jetzt weniger das Problem, als eben, wenn man einen Fernsehfilm oder eine Reportage macht, wo ich sage, okay, ich kann jetzt irgendwie das so zusammenschneiden, dass das irgendwie die wildesten Ticks in der Serie irgendwie zu hören sind, zu sehen sind. Und da entscheide ich ja sozusagen unabhängig von der Person, um die es geht, darum, was ich zeige und wie ich das zusammen destilliere. Und im Theater, und das ist auch so eine wirklich Grundhaltung von mir, dass ich ja natürlich mit den Leuten in Verhandlungen gehen muss. Ich muss ja ich muss ja also sie dafür gewinnen, das zu machen, wo ich zum einen denke, das ist gut, und manchmal muss man natürlich auch irgendwie jemand herausfordern oder vielleicht auch sagen, komm, probier das doch mal, und ermutigen, auch wenn es am Anfang vielleicht abgelehnt wird. Also das, dafür steht das Stück ja auch als Beispiel. Also wenn ich immer beim Nein bleiben würde, würde auch nicht so viel passieren. Aber trotzdem ist das natürlich eine Verhandlungsbasis. So.
Aber auch mit dem Publikum, ja.
Auch wie, mit dem Publikum,
wie reagierte genau. denn in diesem Stück das Publikum?
Das haben wir auch wirklich bei den Proben irgendwann mit einbezogen, weil wir gemerkt haben, okay, jetzt funktioniert das aufs Theater. Das Theater kann praktisch auf Tourette reagieren. Also wir können jetzt rein technisch sicherstellen, dass sich da niemand verletzt, dass sich niemand beleidigt fühlt und nichts zu Bruch geht und so weiter. Das konnte man sozusagen, da konnten wir relativ gut das umbauen. So. Und dann war aber die Frage, genau, was passiert jetzt eigentlich, wenn das Theater, wenn die Zuschauer kommen, das andere wichtigste Element des Theaters. wie reagiert der Tourette und wie gucken die Zuschauer? Und ja, wir haben das eigentlich zum Thema des Stücks gemacht. Also was ist dieser Blick der Zuschauer auf jemand, der auf der Bühne steht und der offensichtlich oder die, das Ensemble, offensichtlich anders ist als sie selber. Das ist jetzt glücklicherweise manchmal sogar so, dass auch sich Leute eingeladen fühlen, die Tourette haben, auch als Zuschauer zu kommen. Das sind besonders interessante Abende, weil das dann irgendwie auch nochmal so ein Echoraum wird und auch aus den Zuschauerrängen getickt wird und diese Ticks sich auch irgendwie schön kommentieren eigentlich gegenseitig. Aber genau, wie schaffe ich das eigentlich, mir über meinen Blick auch bewusst zu werden?
Mhm. Dieses Stück kann man übrigens noch sehen, also jetzt gerade demnächst in Potsdam vom 12. bis zum 14. wird Chinchilla Arschloch was vom Rimini-Protokoll nochmal aufgeführt im Nikolai-Saal. Das nur für Leute, die hier in und um Berlin, also Potsdam und Brandenburg leben, können das ja vielleicht dann noch erreichen. Das ist ein anderes Stück in vielfacher Hinsicht als das, was wir am Anfang besprochen haben. All right, good night. Das ist ein Alright, good night, das war ein Thema, wo Sie ganz persönlich etwas aufgearbeitet haben. Vielleicht stellen wir Sie noch mal eben auch vor. Sie sind 1969 in Hessen geboren. Kommen Sie aus einer Familie, wo Kunst und Kultur eine große Rolle spielen?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin in Baden-Württemberg geboren, aber in Hessen groß geworden.
Gut, das habe ich wahrgenommen.
Kein Problem. Genau, ja, also es gab auf jeden Fall ein großes Interesse oder gibt ein großes Interesse an Literatur, an Theater sowieso, auch an der Frage, wie andere Leute denken. Das habe ich schon mitgegeben bekommen. Also mein Vater war Theologe und meine Mutter war Lehrerin. Von daher war die Tür war offen in die Richtung Theater, wenngleich ich das jetzt auch nicht dahin gedrängt wurde.
Ja, und auch am Anfang, wie ich mitgekriegt habe, gar nicht wollten, weil sie erst Meeresbiologie studieren wollten.
Ja,
ganz
also,
andere Richtung.
Genau, ich wollte schon. Ich hab eigentlich irgendwie zwischendurch auch mal die Schule unterbrochen und bin nach England gegangen. Hab da irgendwie, also hat überhaupt keinen Sinn darin gesehen, Abitur zu machen und da jetzt irgendwie weiter in dieser Kleinstadt zu leben, wo ich gelebt habe, und habe dann eher, weil ich Bericht gelesen habe über angewandte Theaterwissenschaft in Gießen, Institut, wo ich eben dann letztendlich studiert habe. Deshalb bin ich eigentlich zurückgekommen, habe dann Abitur gemacht und habe mich beworben. Und dieser ganze Prozess hat aber so lange gedauert, dass ich in der Zwischenzeit dachte, ach, könnte aber auch ganz anders sein. Also ich könnte eben zum Beispiel auch Meeresbiologie studieren und hatte mich parallel dazu auch auf einen Studienplatz praktisch beworben.
Ist das Interesse an Naturwissenschaften geblieben? Trotz jetzt der Richtung Theater?
Ja, auf jeden Fall. Also ein Vorteil jetzt auch meines Berufes, den ich jetzt habe, ist ja, dass ich wirklich immer wieder so wildern gehen kann in den unterschiedlichsten Bereichen. Also ich kann immer, das ist vielleicht ähnlich wie beim Journalismus, ich kann die Nase sozusagen in sehr viel verschiedene Richtungen ausstrecken und mich immer wieder fragen, wäre das nicht eigentlich toll, säße ich jetzt an der Stelle oder würde ich das tun? Und bin dann immer ganz froh, dass ich die Möglichkeit habe, auch weiterzuziehen und eben wieder Neues zu lernen. Aber die Faszination ist auf jeden Fall da. Ja.
Im Deutschlandfunk Kultur zu Gast ist Helgard Haug von Rimini-Protokoll, die angewandte Theaterwissenschaften studiert hat, wie wir ja vor der Musik gehört haben. Theaterwissenschaft kann man vielleicht noch was mit anfangen, dass man also von Theater von der Antike bis in die Jetztzeit etwas erfährt. Was sind angewandte Theaterwissenschaften?
Ja, das gibt es nur in Gießen. ist wirklich ein sehr kleiner Studiengang. Also da werden im Jahr so, früher waren es 20 Leute, jetzt hat sich es, glaube ich, ein bisschen erweitert angenommen. Und es ist wirklich eher wie so eine Kunstakademie oder muss ich eben mit einer eigenen Mappe auch bewerben. Und eben auch nicht nur theoretisch mit Theater sich auseinandersetzen, sondern hat eben auch die Möglichkeit, da auf einer Probebühne und in Audioschnittstudios und Video zu experimentieren und selber künstlerisch tätig zu sein. Ist diese Mischform eigentlich.
Theaterwissenschaften wahrscheinlich woanders auch immer wieder aufgelockert mit Inszenierungen. Aber in Gießen steht das Experiment im Vordergrund?
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich die Hinterfragung von Theater. Also wirklich, man kriegt ja auch am Anfang, wenn man ankommt, ganz schön den Kopf gewaschen, vor allem von den älteren Semestern, die da relativ humorlos einem erstmal sagen, irgendwie, was alles nicht mehr geht. Oh. Also man kann irgendwie nicht so normales psychologisches Theater machen und diese vierte Wand gilt es auch einzureißen und erstmal genau wird klar, was alles nicht mehr geht. Was postdramatisches Theater eben zu sein hat.
Postdramatisch eben, also nicht mehr das Nachspielen, das Drama auf die Bühne stellen.
Also der schnelle Griff irgendwie zum Reklamheft und dann zu sagen, okay, und jetzt führen wir halt irgendwie diesen Text auf. All das ist erstmal tabu. Und eine weitere sozusagen wichtige Grundkonstellation ist auch, dass es eben dort nicht, das ist ja sonst so, wenn man jetzt Regie studiert zum Beispiel, hat man irgendwie im benachbarten Studiengang dann die heranwachsenden Schauspielerinnen und Schauspieler oder die Bühnenbildner und Bühnenbildnerinnen und all das gibt es eben auch nicht, sondern aus dieser Gruppe der Studierenden dort wird praktisch auch alles generiert. Das heißt irgendwie, wenn man Performer braucht, dann fragt man eben einen Kommilitonen oder eine Kommilitonin, irgendjemand macht das Bühnenbild und oft, und so haben wir angefangen, sind es dann eben eher so kollektive Strukturen, die entstehen. Also wir haben dann auch gesagt, wir wollen nicht so einen Mastermind haben, der jetzt irgendwie die Texte schreibt und alles bestimmt und aussucht, sondern das gemeinsam entwickeln und experimentieren.
Also eins musste man aber auch erst, oder mussten Sie vor allem erstmal merken, auf die Bühne hat es Sie nicht gedrängt, also nicht auf die Bühne.
Ja, also ich stand schon dann auch dann mal da auf der Bühne, aber ich habe mich da einfach überhaupt nicht wohlgefühlt. Mhm. Und deshalb, andere Gruppen sind daraus ja auch erwachsen, die durchaus selber noch da performen, also Shishi Pop oder Gobsquad sind auch alles Gruppen, die aus Gießen kommen, und die ja selber auf der Bühne stehen und ihre Themen laut werden lassen. Und mich hat sehr früh interessiert, wer da eben sonst stehen könnte.
Und dann haben Sie sich schon im Studium mehr oder weniger angenähert, denn mit Kommilitonen waren Daniel Wetzel und Stefan Kelgi. Und dann ist aus dem Studium heraus quasi Rimini-Protokoll als Regiekollektiv entstanden. Das heißt, Sie sind auch schon wirklich viele, viele Jahre tatsächlich, Sie haben es vorhin, glaube ich, gesagt, 2002 letztlich den Namen gegeben, aber seit 22 Jahren sind Sie schon unterwegs, also seit 2000 irgendwie. Und Sie beschäftigen sich mit so Themen wie beispielsweise Aktionärsversammlung von Daimler-Benz oder der Weltklimakonferenz oder Sie haben Callcenter in Indien als Thema mit auf die Bühne gehoben. Haben Sie eine Lieblingsproduktion selber?
Es gibt Produktionen, die so Meilensteine sind, die mir dazu einfallen. Also es gab mal ganz früh, eben auch in dem Jahr, wo wir uns diesen Namen gegeben haben, eine Produktion, die hieß Deutschland 2. Da haben wir im Bonner Plenarsaal kurz nach dem Umzug eigentlich der Politiker nach Berlin in einen fast identisch aussehenden Plenarsaal mit Bonner Bürgern eine Rede live mitsprechen lassen. Also sie hatten Kopfhörer auf und konnten dann eben Reden wie einen simultanen Übersetzer, aber ohne die Sprache zu wechseln, eben mitsprechen. Und da war wirklich total interessant zu sehen, was passiert, wenn man mal so einen ganzen Tag begleitet. Was wird da eigentlich gesprochen? Wer spricht da auch? Und wie hören sich diese Texte an, wenn sie eben durch einen anderen Körper fließen? Und das war für mich irgendwie ein Meilenstein. Weiterer Meilenstein war vielleicht Wallenstein. Das war ein Stück, wo wir eigentlich von außen gefragt wurden, was wir mit dem Schiller-Text machen. Also doch den Griff ins Regal zum Reklam. Also ein seltsamer Vorgang für uns. Aber manchmal passieren eben auch so Stücke irgendwie, weil wirklich jemand kommt und sagt, beschäftigt euch doch mal damit, macht doch mal das. Oder was wäre eure Antwort auf diese Frage? Und da haben wir dann die Charaktere und eigentlich auch die Inhalte ersetzt mit Leuten, die praktisch mit ihren eigenen Fragestellungen kamen oder mit ihren eigenen Themen. Und Wallenstein war da ein CDU-Politiker, der von seinen eigenen Parteikumpanen eigentlich letztendlich mit einem Dolchstoß unmöglich gemacht wurde. Und,
Wie gewinnen Sie diese Menschen, die also tatsächlich ihr eigenes auf die Bühne stellen, also auch beispielsweise Aktionäre oder Banker oder also die eventuell, ich glaube, sie haben auch Waffen. Es gab auch mal ein Stück
über Situation Waffen. Rooms, das wäre jetzt so ein anderer Meilenstein gewesen.
Wie gewinnen Sie die Expertinnen des Alltags?
Also davor steht praktisch wirklich eine sehr lange Recherche, also dass wir versuchen, wirklich möglichst viele Leute zu sprechen, auch um das Thema zu verstehen. Also gar nicht nur immer praktisch mit dem Ziel, die für die Bühne zu gewinnen, sondern zu sagen, okay, wir interessieren uns jetzt über Waffenexporte und wollen ein Stück dazu machen. Und jetzt lese ich, also Vorgang könnte sein, ich lese mir da ganz viel an. Und der interessantere ist eben, mit Menschen zu sprechen und sich erstmal zu verabreden, möglichst viele Perspektiven verstehen zu wollen. Und im Hintergrund natürlich läuft da immer ein bisschen die Frage ab, könnte diese Person, die mir jetzt gegenüber sitzt und die mir was erzählt, auch eine Person sein, die auf der Bühne dann steht oder die wir enger in das Projekt einbinden.
Muss ja quasi auch selber was davon haben, oder? Also so innerlich. Haben Sie das festgestellt so im Laufe der Jahre, dass die ExpertInnen sich auch irgendwie weiterentwickeln in der Zeit, wo sie da ihre Themen auf die Bühne bringen?
Ja, es hat sich bestimmt ein bisschen verändert, wobei irgendwie dann oft gesagt wird, ist ja wahrscheinlich so, dass die jetzt schon wissen, wenn Rimini-Protokoll anruft, dass sie auf die Bühne gehen sollen. So ist das wirklich bei Weitem überhaupt nicht. Also viele Leute kennen das gar nicht und kennen auch diese Formen des Theaters überhaupt nicht. Also wir arbeiten ja auch nicht nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, sondern wirklich auch viel international. Und da muss man immer von vorne neu erklären, irgendwie, was das ist und wieso es auch möglich sein könnte, dass sie selber auf der Bühne stehen und man jetzt nicht nur ihre Inhalte nimmt, sie sozusagen schreibt und einem Schauspieler in den Mund legt, sondern dass es eben um dieses Ich, was möglicherweise ihr Ich sein könnte, geht. Und so versuchen wir halt erstmal in Dialog zu gehen. Also versuchen erstmal auch, wenn wir dann überzeugt sind, dass die Person auf der Bühne sein sollte, irgendwie es mal so vorzuschlagen und den Gedanken zu unterbreiten. Und es dauert oft sehr lange. Also manchmal wirklich, bis die Leute einen Vertrag haben, dass sie dann realisieren, ach okay, nee, das soll wirklich ich sein.
So. Frau Hock, beim Blick auf die Webseite von Rimini-Protokoll habe ich gesehen, dass Stücke über Jahre immer wieder aufgeführt werden und sich also dann ja wahrscheinlich auch entwickeln. So ein Stück ist 100% Stadt, was auch in ganz unterschiedlichen Ländern aufgeführt worden ist. Wie verändert sich so ein Stück dadurch?
Verändert sich also langsam auch in den Spielregeln, aber vor allem dadurch, dass eben immer 100 neue Leute auf der Bühne stehen. Also wir verstehen das Stück wirklich so als Spiegel für eine Stadt. Und haben das hier 2008 in Berlin zum allerersten Mal inszeniert und dann eben 100 Leute über einen bestimmten Prozess gefunden, die diese Stadt repräsentieren.
Also immer die Stadt, in der es aufgeführt wird, steht quasi auf der Bühne durch die neuen Repräsentanten.
Genau. Und 100% Tokio sieht halt anders aus als 100% Berlin oder Philadelphia. Oder wir haben es wirklich auf allen Erdteilen auch schon inszeniert, das Stück. Und dann geht es darum, dass wir einen Fragenkatalog entwickeln, der dann beantwortet wird durch diese 100 Leute. Und die Diversität erstmal auch unterstreicht von so einer Stadt, auch die Zumutung, unterschiedliche Meinungen auszuhalten und nicht jetzt eben wie bei anderen Stücken die Geschichten zu hören, die dahinter liegen. Also wir erfahren wenig über die Leute, sondern wir sehen eigentlich, wie sie in immer neuen Konstellationen zu bestimmten Fragen oder Aussagen zusammenkommen.
Und all das wird, das haben wir, glaube ich, ganz am Anfang mal gehabt, ja auch durchaus von Ihnen protokolliert. Also diese Stücke, wenn sie jetzt nach Jahren irgendwo wieder aufgenommen werden, leben ja wahrscheinlich davon, auch von dem, was in den anderen Städten beispielsweise gesagt worden ist, oder?
Also ja, auf jeden Fall. Also wir lernen total viel. Also erstmal lernt man natürlich vor Ort diese Gesellschaft kennen. Also wenn ich in eine Stadt Woronesch, eine russische Stadt südlich von Moskau, geht, dann weiß ich natürlich erstmal gar nichts darüber. Ich weiß ein bisschen was über Russland und kann mich dann irgendwie eben vor Ort und schon bei diesem Casting-Prozess, der lokal durchgeführt wird, aber wo wir eben immer auch die Interviews lesen und so weiter, einarbeiten. Und dann lerne ich natürlich oder merke ich natürlich auch, wie kann ich bestimmte Fragen formulieren, dass sie möglich sind, bestimmte Themen auf die Bühne bringen, obwohl sie vielleicht nicht eigentlich irgendwie toleriert werden, zum Beispiel eben in ein bisschen strengeren politischen Situationen. Und in so Ländern waren wir oft auch. Und es gibt zum Beispiel eine Form, die wir dann gefunden haben, ist, dass wir im Dunkeln auch Fragen stellen und die 100 Leute dann mit dem Licht einer Taschenlampe antworten können. Also so, dass die Fragen auf der Bühne sind, aber wir nicht die Gesichter dazu sehen und da eben auch keine Gefahr für die Teilnehmenden davon ausgeht. Und
das muss man ja letztlich auch bedenken.
Sind dann so Spielregeln, die wir entdecken und wo wir merken, ja, aber Tabufragen gibt es eigentlich in jeder Gesellschaft. Und auch in Berlin ist es interessant, einzelne Fragen im Dunkeln zu stellen.
Aus solchen Stücken entwickelt sich häufig auch was ganz anderes, nämlich zum Beispiel ein Hörspiel. Also wenn ich höre, dass Sie also seit über 20 Jahren zusammenarbeiten, dann wahrscheinlich ist das nur deswegen möglich, weil Sie auch alle Ihre eigenen und anderen Projekte verfolgen. Das sind zum Teil Hörspiele, das ist zum Teil aber auch bei Ihnen gerade bildende Kunst. In welche Richtung entwickeln Sie sich da?
Ja, das war eher was ich so zwischen Studium und dann auch als Rimini-Protokoll so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, viel gemacht habe. Also so die ersten Projekte hier in Berlin waren eher im Umfeld von der bildenden Kunst angesiedelt. Mich faszinieren auch eher bildende Künstler, also eben die Konzeptkunst fand ich irgendwie immer sehr, sehr oder finde ich nach wie vor sehr, sehr faszinierend. Und ich glaube, da geht mehr Faszination aus als jetzt von anderen Theaterleuten für mich. Und wir haben auch mehr und mehr jetzt im Museum oder in Kunstvereinen und Hallen gearbeitet. Also es gibt immer wieder eben auch Installationen, die wir machen. Wir haben jetzt letztes Jahr im Sommer ein sehr, sehr großes Stück, also ich sage Stück, aber es ist eigentlich eine Museumsarbeit gemacht in Barcelona im CCCB.
Urban Nature.
Genau, die jetzt auch nach Mannheim kommt irgendwie im Sommer. Also das sind, ja, wo wir so eigentlich nicht nur das Theater verlassen, um in die Stadt zu gehen, was ja eine andere Bewegung ist, viele Stücke auch draußen zu machen, sondern auch eben ja, im Umfeld von bildender Kunst zu arbeiten.
Wir haben viel über die Produktion von Rimini Protokoll gehört und auch wie unterschiedlich bzw. auch wie ungewöhnlich sie eigentlich sind. Ich frage mich die ganze Zeit, wie finanzieren die sich diese Art von Kunst?
Hier in Berlin sind wir vom Senat gefördert, aber wir ermöglichen uns darüber eigentlich unsere Struktur, also 7 Angestellte und ein Büro und alles, was da zugehört. Für die Projekte selber brauchen wir aber immer Partner, also das heißt, wir sprechen dann Theater an, suchen Co-Produzenten und stellen Anträge. Das hat sich nicht geändert seit 22 Jahren.
Seit 22 Jahren nicht geändert, aber seit 2 Jahren hat sich vieles geändert durch Corona. Ich meine, Sie sind eine freie Theatergruppe. Wie geht es Ihnen?
Wir haben Überlebensstrategien entwickelt. Ich glaube, geholfen hat wirklich, dass wir halt sowieso nicht so festgelegt sind auf einen Format. Also, dass wir eben, wie Sie sagten, irgendwie Hörspiele machen, dass wir in der bildenden Kunst arbeiten, dass wir auch Theater eben ja, sowieso anders verstehen, als einfach nur auf die Bühne zu gehen. Das heißt, wir konnten das ein bisschen schneller und intensiver auch machen in den letzten 2 Jahren und haben da mehr auch Möglichkeiten gefunden, weil viele Theater eben umdenken mussten. Dennoch war natürlich diese pauschale Schließung erstmal aller Orte, wo man überhaupt arbeiten kann und zeigen kann, irgendwie ein ziemlicher Einschnitt natürlich, wie für alle.
Was wird es dieses Jahr noch geben? Ich meine, ich habe jetzt gerade in wenigen Tagen in Potsdam wird Chinchilla Arschloch nochmal aufgeführt. Was haben Sie für Projekte vor? Mannheim hat
Pläne, gibt es ganz viele, genau. In Mannheim zeigen wir Urban Nature, wir haben Adaptionen in Lausanne, also auch das Stück, über das wir am Anfang gesprochen haben, All Right, Good Night, reist nach Wien und reist nach Frankfurt und nach Essen, also erstmal zu den Co-Produzenten. Also Pläne sind da und die Hoffnung ist ja auch wirklich, dass sich einfach auch, ja, dass wir schaffen, die Modalitäten zu ändern und nicht eben pauschal zu schließen.
Die Modalitäten ändern? Was heißt das?
Ja, viele Theater haben das ja auch schnell gelernt, zu sagen irgendwie, okay, wir versuchen eben die Zuschauerkonstellation irgendwie zu ändern oder wir versuchen, vielleicht spielen wir das Stück zweimal am Tag, aber für weniger Zuschauer oder all das, ne, dass man irgendwie versucht, an die Kreativität auch der Häuser und an der Mitarbeitenden anzubinden, eben die Frage, wie können wir das möglich machen, obwohl es natürlich sinnvoll ist, irgendwie, dass wir uns alle schützen.
Also an allem habe ich keinen Zweifel an der Kreativität von Ihnen und Rimini-Protokoll. Hegert Haug war zu Gast. Ich danke für diesen Besuch hier.
Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.